Der Pudel und der Kern. Philosophie to go. To go. To go. Mit Dr. Albert Kitzler und Jan Liebholz. Der Pudel und der
Kern. Hallo und herzlich willkommen, liebe Freundinnen und Freunde der Philosophie und der Lebenskunst. Und hallo Albert.
Hallo Jan.
Bei der Pudel und der Kern haben wir ja mehrere Kategorien, übergeordnete Themen, und wir haben vor 2-3 Monaten eine neue Serie angefangen. Da geht es um Glaubenssätze, also eben Sätze, die wir schon in frühester Kindheit verinnerlicht haben, die uns bestimmen oder zumindest immer wieder wie so Autopiloten anspringen, wenn wir in speziellen Situationen sind. Und also zum einen fand ich diese Folge sehr interessant, weil man doch auch sehr stark selbst reflektiert und den ein oder anderen Anteil an solchen Glaubenssätzen in sich selbst sicherlich verankert hat. Ich habe auch bei der Stefanie Stahl oder in der Folge mit der Stefanie Stahl sehr genau hingehört, die ja auch davon ausgeht, dass das maßgeblich oder dass diese Sätze maßgeblich unsere Psyche beeinflussen und unser Wohlbefinden beeinflussen, da bestimmen, wie wir reagieren. Und so haben wir euch damals aufgefordert, uns doch mal weitere Glaubenssätze einzureichen, von denen ihr das Gefühl habt, dass sie vielleicht einen im Sinn von negativen Glaubenssätzen einen zu starken Anteil haben an eurer Seelenverfassung. Aber auch positive Glaubenssätze, die gibt's ja auch, die uns bestärken, die uns helfen, positiv auf Situationen zu reagieren. Und die Resonanz war erstaunlich groß. Also haben wir heute eine Folge, wo der Klaus, die Susanne, die Ines und der David uns eben Glaubenssätze eingereicht haben, die wir heute mal besprechen wollen. Albert, aber zuerst an dich die Einstiegsfrage. Gibt es einen Glaubenssatz, an dem du seit der letzten Folge gearbeitet hast oder wo du das Gefühl hast, da musst du auch weiterhin schauen, dass du ihn vielleicht minimierst?
Nee, fällt mir nichts ein. Eher so positive Glaubenssätze, wo ich sage, da könnte sie dich ein bisschen mehr konzentrieren.
Was wäre das zum Beispiel?
Ja, dass dein Glück im intensiven Erlebnis hier und jetzt liegt. Also das hat auch mit einem Seminar zu tun über Zen-Buddhismus, das ich hier gehalten habe. Das hat mir diesen in der Vorbereitung und dann auch in der Ausführung hat mir wieder die Wichtigkeit verdeutlicht, aus deiner Mitte heraus intuitiv im Hier und Jetzt dich aufgehen lassen, dich zu spüren oder dich zu entfalten. Und weniger über die Situationen oder über deine Entscheidungen nachgrübeln zu müssen, sondern einfach den Augenblick zu genießen. Gut, mit dem Grübeln, ich habe lang genug gegrübelt, ja, ich grübel ja immer noch, aber sagen wir mal so, dass da im Wesentlichen meine Lebensphilosophie für mich steht. Von daher muss ich auch nicht mehr viel nachdenken, wenn ich mich so entscheide. Aber noch ein bisschen mehr, man hat ja immer seine Ziele, man wird immer verstrickt durch die Arbeit und denkt dann, ist dann auf morgen oder übermorgen projektiert auf das nächste Seminar, auf das nächste Buch. Und dass man dagegen steuert und sagt, okay, das sind die Projekte für die Zukunft, sind wichtig, aber noch wichtiger ist, du lebst in dem Augenblick, jetzt und hier, und schätze das wert, sei dankbar dafür und intensiviere dein Erlebnis hier.
Fällt einem vielleicht auch besonders leicht, wenn man hier an so einem schönen Ort wie heute, wir nehmen wieder in breitem Winkel im Haus der Weisheit auf, und mir fällt halt auf, hier ist es wirklich so, dass der Geruch, wenn man hier aus dem Auto steigt, die Sonne, wenn sie dir in meinem Fall auf die Glatze scheint, das ist wirklich unschlagbar eigentlich. Und so der positive Glaubenssatz, das Leben ist schön, der fällt einem hier schon besonders stark ein.
Ja, das ist die Präsenz der Natur. Also ich sage ja immer viel Bewegung, so weit wie möglich, immer raus in die Natur. Die hat so viel geheime Kräfte, man empfindet das nicht direkt so. Aber wenn man viel in der Natur ist, das wirkt unglaublich beruhigend, baut Stress ab und gibt einem Kraft. Ich kenne das Waldbaden, aber auch, ich mache ja jeden Tag meine Spaziergänge, und auch wenn ich es direkt so gar nicht spüre, so meine 1-Stunden-Rundwanderung, habe ich das Gefühl, dass das meiner Seele unglaublich gut tut. Ja, und von daher wundert es mich nicht. Ach, man sollte überhaupt darauf achten, wo man sich einnistet, wo man sein Bett hinbaut oder wie man es baut, wie man seine Stube, sein Zimmer einrichtet, sein Haus einrichtet. Das färbt ab auf die Seele.
Völlig richtig. Bevor wir dann jetzt aber einsteigen, will ich nur noch erwidern. Aber ich finde es schon auch wichtig, dass man sich überall dass man es überall schafft, sich wohlzufühlen. Wo man hingeworfen wird, da wo man reingeworfen wird und sei es für eine kurze Zeit, muss man ja trotzdem irgendwie versuchen, auch da im Moment zu leben oder auch das zu genießen. Sei es auch, wenn man sein Büro im Industriegebiet hat, auch da muss man die schönen Ecken finden, oder?
Die Alten sagten, der Weise ist überall zu Hause. Das heißt, wenn du in der Nähe bei dir selbst wohnst und dich überall mit hinnimmst, dann bist du immer bei dir. Und wenn das die Quelle des Glücks ist, spielt es tatsächlich weniger eine Rolle, wo du bist. Aber es gilt beides. Muss man. Also wenn es geht, sollte man sich eine schöne Umgebung suchen oder es sich schön machen. Aber noch wichtiger ist, dass du die Heimat in dir selbst, in deiner Mitte findest. Dann kannst du überall eigentlich gut leben. Ja, das stimmt.
Also, ich würde vorschlagen, wir steigen jetzt mal ein in die Glaubenssätze, die ihr uns eingeschickt habt. Und ich starte eben mit dem Klaus, der uns sowohl positive wie negative Glaubenssätze, die ihn leiten oder von denen er immer noch starke Anteile hat, eingeschickt hat. Wir fangen mit einem negativen an und zwar, ja, ich glaube, der ist sehr weit verbreitet. Ich muss es allen recht machen. Ich bin für die Harmonie verantwortlich. Fühlt der Klaus eben sehr häufig. Er schreibt dazu, unter diesem Glaubenssatz habe ich oft gelitten. Gut, es hatte den Vorteil, dass ich oft zum Klassensprecher oder zum Semestersprecher, zuletzt dann zum Betriebsrat gewählt wurde. Aber wenn dennoch feindselige Stimmungen am Arbeitsplatz aufkamen, hat mich das sehr oft runtergezogen. Also ich glaube, das ist weit verbreitet. Ich kenne dieses Gefühl nicht nur als Gastgeber, sondern grundsätzlich auch. Ich glaube, in meinem Job als Kommunikator ist das auch teilweise zuträglich, wenn man dann versucht, da für gute Stimmung und Kultur zu sorgen. Aber es kann halt auch zur Belastung werden, wenn man selbst glaubt, man meinetwegen auch im Zusammenspiel mit den Eltern oder den Kindern oder mit Freunden, ich bin der MC, der immer schauen muss, dass die Stimmung gut ist, kann das ja sehr negativ oder sehr schwierig sein.
Unbedingt. Was da schiefläuft, ist, dass man sein Glück und sein Wohlgefühl von den Meinungen, Ansichten und von der Wertschätzung anderer abhängig macht. Das sollte man nicht tun. Man sollte überhaupt sich von Dingen, die man nicht in der eigenen Macht liegen, in der eigenen Hand sind, möglichst unabhängig machen und sein Glück in sich selbst finden. Und wenn du dich so projektierst, ich brauche viel Anerkennung, ich brauche viel Wertschätzung, dann leidest du, denn sobald sie dir nicht gegeben wird, sobald es zu einem Konflikt kommt, nimmst du das persönlich und denkst, ach mal, ich werde wieder abgelehnt. Und da haben wir auch die Ursache von solchen Phänomenen, dass es tatsächlich weit verbreitet, weil viele Menschen nicht in ihrer frühesten Kindheit nicht das Urvertrauen und die Liebe von ihren Bezugspersonen, insbesondere von ihren Eltern, erhalten haben, die sie eigentlich brauchen. Die haben nicht gesagt, du bist gut so, wie du bist, sondern sie wollten immer mal, schön, dass du da bist, aber hier und da. Also sie wollten häufig das Kind nach ihrem eigenen Bild formen oder das, was sie selbst in ihrem Leben verpasst haben, das soll das Kind erreichen und schon projizieren sie Werte, Vorstellungen, Lebensvorstellungen auf das Kind, lehnen das Kind so wie es ist ab, mehr oder weniger. Und das passiert eigentlich in jeder Familie. Und dann kann es passieren, dass du kein Urvertrauen bekommst in dir so wie du bist und da du die Liebe von den Eltern, da du dich danach sehnst, verinnerlichst du deren Ablehnung, du denkst, du bist irgendwie nicht, du reichst nicht, du genügst nicht, du bist so gut, so wie du bist, bist du nicht gut. Und daraus folgt dann das Bestreben, es allen recht zu machen, von allen geliebt zu werden, nur Wertschätzung zu bekommen und gegen Kritik und oder mangelnde Wertschätzung oder ausbleibende Wertschätzung reagiert man ganz empfindlich. Man spürt sofort, es kommt das alte Muster, meine Eltern lieben mich nicht, ich werde verlassen oder die Bezugsperson, die meine Stabilität ausmacht, Eltern-Kind-Beziehung, Mutter-Kind-Beziehung, gerade in frühesten Jahren, ist gestört, ist gebrochen, sofort kommt Panik auf, Angst, ja, richtige Verlust und Todesangst ist das letztlich. Denn wir sind in der Symbiose mit der Mutter 9 Monate im Bauch, dann werden wir ausgestoßen und schon kriegen wir das Gefühl, was ist da los? Man schreit, man denkt, das Ende des Lebens kommt. Das ist ein Urtrauma der Geburt und der hat mit Trennung zu tun, der hat mit Distanz zu tun, mit mangelnden Resonanzbeziehungen, mit mangelnden guten zwischenmenschlichen Beziehungen. Und wenn man darunter dann leidet, dann führt das genau zu solchen Phänomenen.
Ich sehe es ja so, dass man sich auch zu stark anpasst oder das Thema Anpassung, das heißt letztlich, man verbiegt sich, man ist nicht man selbst oder man reagiert anders, als man eigentlich reagieren möchte, damit die Stimmung gut ist.
Ja.
Und das kommt wahrscheinlich genau aus diesem Ur-Erlebnis. Ich muss mich anpassen, ich muss mich verändern, damit meine Eltern mich akzeptieren oder dann später meine Arbeitskollegen, meine Freunde und so weiter. Und das ist wahrscheinlich das Schlechte an diesem Teil, weil an sich könnte man ja sagen, ja, es ist ja auch aller Ehren wert, wenn man versucht, für Harmonie zu sorgen und wenn man, nicht wenn man es allen recht machen will, aber so dieses für Harmonie und für gute Stimmung sorgen, ist ja per se erstmal nichts Schlechtes, wenn man, da sollte sich ja jeder auch so ein bisschen, finde ich, zuständig fühlen, dass es, dass eine gute Stimmung herrscht im Raum.
Im Gegenteil, das ist unser tiefstes Bedürfnis nach gelingenden zwischenmenschlichen Beziehungen, das heißt nach Harmonie mit anderen Menschen, ist unser tiefstes Bedürfnis, weil wir da diese Gefühle anklingen, die wir in der Symbiose mit der Mutter im paradiesischen Zustand im Uterus gehabt haben. Deshalb sehnen wir uns nach Liebe, wir sehnen uns nach Harmonie. Das ist in der Tat ein Grundbedürfnis und man sollte auch danach streben, das herzustellen. Aber da etwas anderes ist es, mache ich mich davon abhängig, möchte ich es erzwingen, möchte ich es zu jedem Menschen haben. Das geht nicht, ich kann es auch nicht erzwingen und ich muss auch damit leben, dass manche Menschen mich ablehnen, mich nicht lieben. Und da ist es derjenige, der ein starkes Selbstwertgefühl hat, ein starkes Selbstbewusstsein, dem ein Urvertrauen mitgegeben wird, dem macht das gar nichts aus. Der kann gut damit leben. Ich habe meine Freunde, ich habe auch Menschen, die mich nicht so mögen. Ist für mich kein Problem. Wie Seneca das mal sagte, einen starken Charakter kann man nicht beleidigen, kann man nicht herabsetzen etc. Aber wer ist so stark? Und wenn man nicht so stark ist, dann liegt das immer darin, dass man entweder mangels einen ausreichenden Selbstwertgefühl und Urvertrauen sein Glück unbewusst häufig von der Wertschätzung und der Anerkennung anderer oder Liebe anderer abhängig macht. Man braucht das. Und dann lege ich mein Glück und mein Wohlgefühl, verlagere ich nach außen, mache ich abhängig von der Willkür anderer Menschen. Und das hat in der Antike gesagt, das darf man, also gerade die stoische Philosophie, das darf nicht passieren. Kritik ist gut, man muss Kritik annehmen, wenn sie berechtigt ist, kann man damit auch gut was anfangen, aber man darf nicht darunter leiden, wenn andere einen nicht wertschätzen, herabsetzen oder sonst wie beleidigen. Da muss man ruhig bleiben, das kann man, wenn man ein starkes Selbstwertgefühl hat.
Das heißt, wir würden oder du würdest dem Klaus empfehlen, in sich reinzuhören. In welchen Situationen ist es denn mehr als nur, ich möchte gute Resonanzen mit meinem Gegenüber haben? Wo ist es ein Ich verbiege mich, damit ich es allen recht machen kann und gleichzeitig vielleicht auch zu schauen, wie man noch insgesamt an einem noch stärkeren Selbstbewusstsein arbeiten kann, sich bewusst zu machen, was meine Stärken sind, dass ich jetzt gar nicht so sehr auf die Anerkennung von anderen aus bin.
Ja, muss ich immer sagen, dass was die anderen Menschen von mir denken, soll mich nicht bestimmen. Ich möchte mich frei machen davon, von anderen geliebt zu werden oder anerkannt zu werden. Ich tue mein Bestes, ich gehe zugewandt auf die zu, verständnisvoll auf die zu, dann werden sich genügend gute Resonanzbeziehungen, gute zwischenmenschliche Beziehungen bilden. Aber ich darf nicht hoffen, dass das von allen geschieht. Ich muss mich überhaupt von der Hoffnung trennen, dass mich der andere liebt. Sei gut, ruhe in dir, gib dich so, wie du bist, dann werden es eine Menge Menschen geben, die dich sympathisch finden, die in ein Verhältnis mit dir gehen, das nährend ist, mit einem Gut. Das muss nicht immer der Partner sein oder die Kinder. Das können auch Freunde oder es kann im Ganzen, es kann in jedem Alltag passieren. Ich begegne einem Menschen, lache ihm zu und er lacht zurück und wir haben einen Plausch und wir merken, wir sind uns sympathisch oder man wird mindestens wertgeschätzt und damit kann man gut leben. Also meditieren, dass ich möchte mein Wohlgefühl nicht von der Anerkennung anderer abhängig machen. Das muss man so lange meditieren, bis da ein neuer Glaubenssatz da ist, der einen frei macht davon.
Gut, danke dir. Switchen wir mal rüber zur Susanne. Die hat uns den Glaubenssatz, ich muss vorsichtig sein, eingereicht. Hintergrund ist wohl, dass sie sehr stark das Gefühl hat, dass sie risikoavers unterwegs ist, dieses Thema Probleme vermeiden, Schwierigkeiten vermeiden, Risiken vermeiden, sehr stark über allem steht und deswegen natürlich auch nicht alle Opportunitäten, die das Leben so bietet, nutzen kann. Mhm. Einfach viel verpasst vielleicht auch aus Vorsicht, zu viel überlegt, bevor sie dann auch mal springt. Dieser Glaubenssatz ist wohl relativ stark verinnerlicht.
Also er hat Gutes und Positives, also in der Tat sollte man... Gutes und Negatives, Positives und Negatives, Gutes und Schlechtes. fangen wir mit dem Guten an. Also wenn etwas beginnt, wenn ich einem Menschen begegne oder wenn ich etwas anfange, ist es sehr gut, vorsichtig und achtsam mit dem Anfang zu sein und das Ende zu bedenken, weil dann die Dinge sich gut entwickeln können. Also besonnen sollte man an alles rangehen. Aber wenn dahinter eine Angst steckt, verletzt zu werden, und das klingt hier so ein bisschen an, ich muss vorsichtig sein, damit mir nichts Schlechtes passiert von außen, dann ist es nicht gut. Das ist der Negative. Also dann bremse ich mich, dann bin ich nicht so, gebe ich mich nicht so, wie ich bin. Ich habe einen großen Schutzpanzer um mich rumgebaut, der verhindert, dass ich mich in jedem Moment so gebe, wie ich bin, frei und angstfrei vor allen Dingen so geben kann, wie ich bin. Da ist irgendeine Verletzung, eine offene Wunde, die noch nicht geschlossen ist, in die dann der andere oder das Ereignis, vor dem ich da Angst habe oder an das ich vorsichtig herantrete, dass das auslösen kann. Und Angst ist nie gut und verhindert einen auch, bestimmte Dinge auszuprobieren, Risiken einzugehen etc. Das ist nicht gut.
Ich habe ja von dir und von den Stoikern gelernt, dass man sich klar machen muss, dass ständig irgendwas schieflaufen wird. Ja. Also das Leben besteht aus schönen Momenten, aber auch aus einer Aneinanderreihung von kleinen und großen Katastrophen. Und wenn man das für sich verinnerlicht hat, dann kann man trotzdem noch vorsichtig sein. Man muss ja nicht mutwillig in Fallen tappen. Aber man könnte dann eigentlich auch so rangehen, ja, ich mache meinen Weg, da passiert sicherlich der ein oder andere Fehler, Probleme, Katastrophen, aber ich muss jetzt nicht ständig nur daran denken, wie ich sie vermeiden kann.
Ja, das lebt
sich deutlich einfacher, wenn ich mit dieser Einstellung durchs Leben gehe, oder?
Ja, und das kann ich, wenn ich mit mir im Reinen bin. Wenn ich sage, ich habe mich erkannt mit allen meinen Stärken und Schwächen, ich sage ja zu mir, ich habe ein gutes Verhältnis, ich bin mir selbst, wie Aristoteles sagte, der beste Freund, ich ruhe in mir, du kannst mich so sehen, wie ich bin. Konfuzius sagte mal zu seinen Schülern, ich habe keine Geheimnisse von euch. Das heißt, er steht vollkommen hinter sich und in sich. Und dann brauche ich auch vor Begegnungen mit anderen Menschen da keine Übervorsicht, sag ich mal, entwickeln. Respektvoll, Annäherung, sanft, das ist alles gut. Aber ich entwickle keine Ängste und ich bin nicht deshalb vorsichtig, um mich zu schützen. Nein, ich brauche gar keinen Schutz. Ich habe eine innere Burg, in der wohne ich, in der kommt ohnehin keine Verletzung rein, die ist stabil. Und dann bin ich, dann kann ich offen und so, wie ich bin, mich geben, weil ich weiß, dass wenn da Kritik kommt an meiner Person als solche, ich kann damit gut leben, ich kenne mich und ich kenne meine Schwächen, brauche die nicht zu schützen, oder?
Also ich habe ja diesen Glaubenssatz, ehrlich gesagt, in die negative Kategorie erstmal eingeordnet. Ich muss vorsichtig sein, weil ich damit so verbunden habe, ja, das führt halt zu einem Leben der verpassten Gelegenheiten. Ja, wenn ich eben immer nur Angst habe, ich miete die falsche Wohnung, ich treffe die falsche Frau, die falschen Freunde oder, ne, und deswegen bleibe ich erstmal beim Status quo und verändere mich nicht. Aber völlig richtig, es hat natürlich auch eine ganze Menge positive Aspekte und insofern müssten wir der Susanne eigentlich zurufen, vorsichtig oder mit Bedacht an diesem Glaubenssatz zu arbeiten.
Ja, ich verstehe dich. Ich hatte das genauso als erstes mal negativ aufgefasst. Wenn einer das so in den Vordergrund schiebt, bei all meinen, immer was ich tue oder Begegnung mit anderen Menschen, sei vorsichtig, dann höre ich da auch die Angst hinter und das ist nicht gut. Dann höre ich da, ich bin verletzlich und bitte, ich habe da offene Wunden, ich möchte nicht, dass da irgendeiner einen Finger reinlegt. Mit sich ins Reine kommen heißt, alle Wunden geschlossen zu haben und dann brauche ich insofern hin nicht vorsichtig zu sein. Ich muss nicht hinterm Berg halten mit meiner Person, sondern kann immer in jedem Moment der sein, der ich bin und nicht entfremdet und nicht Masken und nicht Schutzmasken auflegen. Das ist alles schädlich und ist nicht gut. Ich bin auch dann in dem Moment entfremdet. Ich gebe mich gar nicht so, wie ich bin. Das hat auch Auswirkungen darauf, auf zwischenmenschliche Beziehungen, die stellen sich schwieriger her mit solchen Menschen, weil die ja mit einer Maske rumlaufen und der andere weiß gar nicht, findet die Maske vielleicht gut, aber ob er dich gut findet hinter der Maske, ist wieder eine andere Frage. Aber in der Tat, es findet sich immer ein Weisheitsdenken. Im Grunde ist das Besonnenheit, Bedachtsamkeit bei all dem, was du tust, achte auf die Folgen. Das heißt, man muss schon, gerade wenn etwas jung ist, wenn eine kleine Pflanze ist, muss man schon behutsam, sanft damit umgehen, damit sie sich so entwickelt, wie wir das haben. wertvoll. Da gibt es auch die Gefahr, dass man sich so unbedacht auf irgendetwas stürzt oder losgeht. Gerade auch, wenn sich zwischenmenschliche Beziehungen anbahnt. Wenn man da im Hauruckverfahren auf den anderen zugeht oder so, dann wird man ihn eher abstoßen. Und es ist auch unsensibel und ist auch nicht fein. Also da ist es schon Vorsicht im Sinne von Bedachtsamkeit, behutsam, einfühlend. Wenn das mit Vorsicht gemeint, ist das eine gute Kategorie, die ich bei Konfuzius gefunden habe. Da gibt es einen schönen Spruch und auch bei Lao Tse, wenn etwas klein ist, muss man sorgsam sein, vorsichtig sein, weil man auch immer auf das Ende von Entwicklung achten sollte und dann geht es nicht so im Hauruck-Verfahren. Dann muss ich meinen Verstand einschalten und meine Sensibilität und sensibel an die Sache rangehen.
Kommen wir zu Ines. Da haben wir wieder einen Glaubenssatz, den ich jetzt mal nicht vorschnell kategorisieren will in gut oder schlecht oder negativ oder positiv. Und zwar heißt der, Ausbildung ist das Allerwichtigste im Leben. Der Kontext, den die Ines uns mitgegeben hat, ist, dieser Glaubenssatz hat dazu geführt, dass ich und meine Schwester unglaublich lange und unterschiedlichste Ausbildungen absolviert haben. Es hat lange gedauert, bis wir beide verstanden haben, was uns da verbindet und steuert. Nun ja, in diesem Sinn bin ich nun dabei, hier in Schweden meine zweite Doktorarbeit zu schreiben. Es macht mir Freude, aber ich sehe mittlerweile auch im Zusammenhang mit diesem vermittelten Glaubenssatz. Albert, du hast ja auch zumindest eine Promotion. Hast du diesen Glaubenssatz auch so stark verinnerlicht?
Damals schon. Und er hat etwas, auch der hat etwas Gutes und etwas Negatives. Also wenn es darum geht, beispielsweise die Persönlichkeit auszubilden, ständig weiterzuentwickeln, sich zu entfalten, dann hat er etwas Gutes. Und lernen wollen, neugierig sein, Dinge neu aufzunehmen, macht einen innerlich reicher. Wenn man das allerdings versteht, du brauchst eine gute Ausbildung, um einen guten Job zu bekommen, um möglichst viel Geld zu haben, und du setzt das auf den ersten Platz, das ist wichtig, das Allerwichtigste, wichtiger als Persönlichkeitsentwicklung, als innere Werte etc., dann hat er eine negative Auswirkung. Denn das Berufliche ist wichtig, aber ist längst nicht das Wichtigste im Leben. Und bei vielen Menschen, die sehen das so. Die denken, Karriere, Beruf, Geld sei das Wichtigste. Und sie vernachlässigen andere Bereiche, die, glaube ich, für ein glückliches Leben viel wichtiger sind. Gute zwischenmenschliche Beziehungen, eine Familie aufbauen, in sich zu ruhen und sich authentisch zu leben, in jedem Moment sich selbst treu zu bleiben, ist viel wichtiger, als jetzt beruflich Karriere oder große Karriere zu machen. Wenn das Ausbildung so verstanden wird, in manchen Elternhäusern ist das so. Die prügeln ihre Kinder ins Abitur, ins Studium und du musst was werden. Und das wird so häufig wiederholt, dass es den Anschein hat, als sei es der höchste Wert im Leben. Und so wird es dann auch von dem Kind, von dem Heranwachsenden verinnerlicht. Das ist keine gute Wertehierarchie. Praktische Philosophie fragt ja, wie ist die Wertehierarchie aufgebaut? Was sind eigentlich wirklich die obersten Werte, die mich glücklich machen? Und die anderen sind dann abgestuft, folgen erst dahinter. Und dieses Wertesystem, da gibt es objektive Kriterien, unabhängig von deiner persönlichen Veranlagung, die hat die praktische Philosophie immer gesucht. Wie ist die optimale Wertung? Was ist das Wichtigste im Leben? Und beispielsweise sagte Konfuzius, sich treu bleiben und Güte gegen anderen Menschen. Also bleib authentisch und sei gut zu anderen Menschen. Wo ist da die Ausbildung? Obgleich Konfuzius auf der anderen Seite dafür steht, dass Bildung und Wachstum tatsächlich das sehr, sehr wichtig ist. Aber er meinte vor allen Dingen das innere Wachstum.
Aber ich sehe es ja so, dass hier sehr stark die Erwartungen der Eltern eine Rolle spielen. Genau. Und die man erfüllen möchte. Und man lebt ja dann das Leben der Eltern. Und vielleicht, also ich kenne auch Fälle, die haben dann irgendwann sich selbst gelebt und nach einer langen medizinischen Ausbildung plötzlich eine Schreinerlehre angefangen und sind plötzlich viel glücklicher, weil das gar nicht ihre eigene, also oder ich kann nicht einschätzen, wie glücklich sie sind, aber jedenfalls hatte ich das Gefühl, dass da sehr stark auch die Erwartungen der Eltern erstmal erfüllt werden mussten, bevor man sich dann selbst verwirklicht. Und so kommt es bei mir hier auch ein bisschen an, was die Ines hier schreibt, dass es nicht um ihre Lebensziele ging, sondern um das, was sich die Eltern von den Kindern erwarten.
Ja, also wie kommt dieser höchste Wert ins Leben? Und das ist dann häufig natürlich über die Eltern, ganz richtig, die haben bestimmte Vorstellungen von mir oder die sagen einem eben, Ausbildung ist das Wichtigste. Da ist ja auch etwas Wahres dran, denn wenn ich einen Beruf habe, der mich erfüllt, in dem ich meine Anlagen am besten ausleben kann und anwenden kann, ist das etwas sehr Gutes. Und manche, die vielleicht, ja, die kommen nicht in die Lage, die machen keine Ausbildung oder die Umstände sind so unglücklich, dass sie nicht die Ausbildung machen, die diese ihre eigenen Fähigkeiten tatsächlich auf den Höhepunkt bringt, und dann nehmen sie dann Berufe an, die nicht aus ihrem eigenen Inneren kommen, und dann gibt es auch Entfremdung. Oder umgekehrt, die Eltern oktroyieren einen auf, oder man nimmt über Vorstellungen aus der Gesellschaft, Ärzte sind angesehen, Anwälte sind angesehen, verdienen viel Geld, man verinnerlicht die und macht sie zu seinem höchsten Wert. Auch dann kommt man sehr leicht in die Entfremdung rein, dass man etwas macht, was einem gar nicht der eigenen Natur gar nicht entspricht, was gar nicht deine stärksten Fähigkeiten wirklich auslebt, weil wir da Werte übernommen haben, blind, unkritisch von außen, ohne uns zu fragen, was kann ich denn wirklich, wirklich gut? Und das führt ja zu Unzufriedenheit. Also Ausbildung, man sollte seine intellektuellen Fähigkeiten und Talente wirklich gut ausbilden, weil man dann einen Beruf bekommt, der einen prägt, mit dem man sich aber identifizieren kann, der einem auch glücklich macht. Aber man darf dadurch wird der Ausbildung oder nicht zum höchsten Wert. Und das klingt genau hier an. Und das Übernommene, richtig, wie du bemerkt hast, dass das wahrscheinlich ein aufoktroyierter Satz ist, der nicht aus ihrem Inneren kommt, schwingt da auch mit.
Gilt ja letztlich dann für alle Glaubenssätze, immer wieder zu schauen, ist das, was ich wirklich möchte, oder ist es das, was, wo irgendjemand anderes, müssen ja auch nicht nur die Eltern sein. Ich will auch nochmal betonen, ich finde es wirklich wichtig, dass, ich würde sagen, 95% mindestens der Eltern im Glauben, im besten Sinne für ihre Kinder zu agieren und ihnen sowas zu erklären, wie wichtig es ist, die Schule fertig zu machen und so weiter. Dass da aber halt als Kollateralschaden vielleicht dann so ein übersteigerter Glaubenssatz übrig bleibt, das ist wahrscheinlich nicht in der Absicht der Eltern. Ne?
Ja, und wenn ich das ergänzen darf, zwei Dinge sind wichtig bei den Glaubenssätzen. Ist das wirklich meiner? Kann ich mich mit dem identifizieren? Es gibt auch Glaubenssätze, die ich übernehme von den Eltern, die aber dann, ich finde heraus, die stimmen völlig mit meiner Natur überein. Man muss nicht jeden Glaubenssatz, der von außen kommt, nur aus diesem Grunde gleich durchstreichen und negieren. Das kann ja sein, dass er das Innere trifft, das ist das eine. Und Glaubenssätze stehen für Lebenswerte. Und das Wichtigste im Leben ist, dass du deine Wertehierarchie aufbaust. Was ist dir wichtig im Leben wirklich? Was befriedigt deine tiefsten Bedürfnisse wirklich? Und stimmt der Glaubenssatz damit überein? Oder steht der für einen Wert, den ich persönlich gar nicht so hoch rangieren würde, wie der Glaubenssatz ihn pusht? Also beispielsweise, das heißt ja da, Ausbildung ist das Wichtigste. Also ist der oberste Wert. Dem würde kein Philosoph zustimmen, in der Form. Also wenn das noch berufliche Ausbildung gemeint ist, da gibt es noch andere Werte. Ich habe ein paar genannt, die eigentlich für wichtiger angesehen wären. Zu Recht, finde ich.
Gut, ich hoffe, dass diese Perspektive von dir bringt der Ines auch nochmal neue Gedanken. Kommen wir zum David, der hat, da geht es auch wieder schwerpunktmäßig um den beruflichen Kontext, aber ich glaube insgesamt, oder nee, anders schreibt er eigentlich, alles im Leben muss besser werden und das gelingt durch harte Arbeit, insbesondere beruflich. Also auch das sind Anteile drin, die ich auch ganz gut kenne, aber ich denke auch häufig, ja, von nichts kommt nichts, erst wenn es wehtut, war es auch ordentliche Arbeit, erst wenn man spürt, was man geleistet hat, ist es was wert. Und diesem Glaubenssatz, finde ich, fehlt so ein bisschen die Leichtigkeit, mit der man ja auch durchs Leben gehen kann, dass etwas nicht zwingend nur durch harte Arbeit entsteht. Meist ist das schon eine gewisse Grundlage, die damit gelegt wird, aber die wichtigen, die Big Points, die großen Punkte, die gelingen ja häufig eher durch Kreativität und nochmal nachdenken, mal was anderes ausprobieren und gar nicht nur durch Blut, Schweiß und Tränen.
Ja, auch hier wieder, was richtig ist, dass alles wird besser oder also die Entwicklung zum Positiven hin ist immer mit Arbeit und Mühe verbunden. Aber der Philosoph würde sagen, die Arbeit an sich selbst und die Persönlichkeitsentwicklung mit sich ins Reine kommen, das ist das, was wirklich wichtig ist und was die Dinge und das Leben besser macht. Aber in dem Kontext, wie du es vorgelesen hast, da klingt das vor allen Dingen beruflich, ist das wieder so, dass da hier das berufliche Weiterkommen und das berufliche Besserwerden der höchste Wert ist oder jedenfalls ein sehr, sehr hoher Wert. Da würde ein Weiser sagen, nö, das ist es längst nicht und es muss auch nicht im Beruflichen alles besser werden. Es ist schön, wenn ich mich da finde, aber es gibt natürlich auch Entwicklungen, die nicht in meiner Hand liegen, die mich beruflich, sagen wir mal, zurückschrauben oder wo ich kleinere Brötchen backen muss. Das muss nicht bedeuten, dass ich jetzt ein Unglücklicher lebe.
Er schreibt noch erklärend, dass er eben in der Vergangenheit sehr stark auf beruflichen Erfolg, Gehalt und Besitz fixiert war, aber da schon auch erfolgreich daran gearbeitet hat und das deutlich reduziert hat. Trotzdem, und jetzt nochmal zitiert, bleibt bei mir das Gefühl, dass ich ständig etwas verändern oder verbessern muss, damit ich wirklich glücklich bin. Einerseits verstehe ich das natürlich als Wunsch nach Weiterentwicklung, andererseits fühle ich oft, dass das, was ich jetzt habe, nicht genug ist, was manchmal bedrückend wirkt. Das ist, glaube ich, genau das, ne? Also es ist nichts Schlechtes daran, an diesem Gefühl, es muss sich was drehen, ich möchte mich weiterentwickeln, ich möchte nicht stagnieren. Das finde ich ist ein positives Gefühl. Aber diese latente Unzufriedenheit, die damit halt einhergeht, plus das Gefühl, es muss wehtun und es muss harte Arbeit sein, die ich dafür leisten muss und ansonsten darf ich mir auch nichts gönnen.
Das klingt wie protestantische Arbeitsethik und dann ist da ist etwas schief in der Wertehierarchie. So darf es nicht verstanden werden. Und auch was ich darin höre, ist, dass etwas Wesentliches fehlt, was für ein zufriedenes Leben notwendig ist, die Selbstgenügsamkeit. Hier klingt so an eine alte Krankheit, die die Griechen Pleonexie nannten. Es muss immer mehr, immer höher, immer weiter, das immer mehr haben wollen. Da ist eine Unzufriedenheit, da ist ein Mensch, der noch nicht seine Mitte, der nicht in sich ruht, sondern der immer etwas drauf von draußen braucht, der immer ein Weiter im Äußeren braucht. Und da ist eine Dissonanz in der Persönlichkeit. Sie ist nicht so mit sich zufrieden, so wie sie ist. Und wir müssen beides haben. Wir müssen uns lieben und unser bester Freund sein und sagen, du bist gut, so wie du bist und gleichzeitig daran arbeiten, auch immer ein bisschen besser zu werden. Aber ein bisschen, mit einer Leichtigkeit, nicht zwanghaft und nicht neurotisch, diese Weiterentwicklung. Und da ist auch irgendwie ein mangelndes Urvertrauen da, eine mangelnde Harmonie mit sich selbst, sodass man sagt, es ist schön, wie ich so alles gebe. Ich mache jetzt mal, arbeite mal weiter, entwickle mich weiter. Aber es muss alles besser werden. Das klingt ja auch nicht so, ich muss besser werden, sondern draußen muss alles besser werden. Das habe ich doch überhaupt nicht im Griff. Es kann sein, dass ich auch mal weniger verdiene, ein, zwei Jahre. Das aber auch mal in ungünstigen Bedingungen. Wenn ich mich nur selbst dabei immer spüre und das Gefühl habe, ich persönlich mache keinen Rückschritt, sondern ich persönlich entwickle mich. Und wenn das ganz persönlich gemeint ist, muss alles besser. Das ist gute Lebensphilosophie. Entwickel dich immer weiter, dann wird das Leben immer schöner und freudvoller.
Wobei ich sagen würde, also ich finde es jetzt nicht so, wie ich es lese, als neurotisch. Ich finde es eher, das sind so Anteile, die kenne ich auch von mir, dass, ohne dass ich das jetzt dann gleich kategorisieren will, aber dass man so eine gewisse Unruhe hat und noch was erreichen möchte und da möglichst auch eben diese Stagnation verhindern möchte, das finde ich ist wiederum auch, so habe ich es zumindest bisher gesehen, in der menschlichen Natur verankert, dass man schwerlich sich zufrieden gibt und heute ist es der gewonnene Pitch und morgen ist das schon wieder alles verblasst und man ist schon wieder in neuen Projekten verhaftet.
Ja, ich wollte nicht sagen, es besteht die Gefahr des bei dem David, das klingt ja gut, wenn er da das erkannt hat, das Problem erkannt hat und da an sich arbeitet, ist das schon sehr gut und das muss da auch nicht neurotisch sein. Es hat die Gefahr dann, dass ich mich zu sehr da unter Druck setze. Ja, ansonsten, man muss das auf das Innere klar, innere Wachstum. Und da muss man auch nicht muss sagen und zwanghaft sein. Du hast anfangs ganz zu Recht die Leichtigkeit des Seins angesprochen, das Spielerische dabei, auch das Kreative dabei und das es muss alles besser werden. Man muss dahin kommen, dass man sagt, es ist alles gut. So,
und dann kommt schon nochmal was. Ne? Dann,
ja, also ein bisschen, ja.
Ja, so Hans im Glück mäßig, dass man eben so durchs Leben geht und da, bei dem rührt sich ja auch was, aber er nimmt es, wie es kommt. Und die Sachen, die man am dringendsten möchte, an denen man, wie an dem Grashalm, an dem man am stärksten zieht, der wird nicht am schnellsten wachsen. Und das ist wahrscheinlich die Haltung.
Ja, und wenn ich mir so etwas sage, es muss alles besser werden, dann fehlt Zufriedenheit. Dann fehlt Zufriedenheit mit dem Ist-Zustand. Und ich finde, man muss beides vereinen. Man kann ja Ziele haben, man kann auch den Wunsch haben, sich immer innerlich immer reicher zu werden, sich entwickeln. Das gehört zum guten Leben. Aber man muss gleichzeitig zufrieden sein mit dem, was man schon erreicht hat und was da ist. Und im Hier und Jetzt aufgehen. Und man darf dann nicht sich von einer Zielvorstellung dann aus dieser Mitte und aus diesem guten Fluss des Lebens herausreißen lassen, indem man zu ambitioniert, ja meistens auf die Welt zugeht. Mit sich kann man gar nicht genug Ambitionen haben, finde ich. Also wenn man sagt, ich möchte innerlich wachsen, innerlich reicher werden, da würde ich gar keine Grenzen setzen. Aber das klingt eben so ein bisschen an, als wenn das entweder hier nicht gemeint ist, sondern nur das Äußere oder dass da jedenfalls das Äußere eine ganz große Rolle spielt oder mitspielt. Und da würden weiser Menschen sagen, nö, das muss nicht. Da arbeite ich auch daran, dass ich einen Job habe, der mir gefällt und da möchte ich auch das Beste geben. Und wenn mir da Wertschätzung als Ergebnis entgegengebracht wird oder ein guter Lohn, ist das auch was Schönes. Aber mein Glück und mein inneres Wachstum und meine Zufriedenheit wird davon wenig beeinflusst. Also hier fehlt die Genügsamkeit. Man muss bei allem Streben auch sagen können, ja, aber das Leben, so wie es ist, ist schön. Und so wie ich bin, ist schön. Und der Augenblick, den ich unterwegs mache, ich tue ja mein Bestes, ist gut. Der Weg reicht mir. In sich, also nicht nach außen. Da mir jeder Schritt erfüllt mich und nicht, dass ich da immer weiterkomme.
Ich glaube, das waren wertvolle Hinweise, die du da jetzt zu den Glaubenssätzen hattest. Besonders nehme ich auch mit, dass du gesagt hast, das ist ja erstens schon mal sehr wichtig, wenn man diese Glaubenssätze erkannt hat und dann auch an ihnen arbeitet oder versucht, wenn sie negative Einflüsse haben, sie zu minimieren, die positiven dann eben auch zu erkennen und vielleicht weiter auszubauen. Ich glaube, das ist der Schritt. Insofern vielen Dank, dass ihr uns eure Glaubenssätze eingeschickt habt. Die Aufforderung geht raus, tut das auch gerne weiterhin an möglichst viele, die ihre Glaubenssätze erkannt haben, uns die doch einzuschicken, dass wir sie hier in einer neuen Folge besprechen können. Albert, danke an dich für deine Interpretation und deine Anmerkungen und an euch vielen Dank fürs Zuhören.
Danke dir, Jan.
Macht's gut. Ciao,
Der Pudel und der Kern. Der Philosophie-Podcast zu den Fragen des Lebens. Mit Dr. Albert Kitzler und Jan Liebholt. www.pudel-kern.com